Die heutige Folge von Irgendwas mit Steuern wird euch präsentiert von Tax Talents, dem Karriereportal des IWW-Instituts für Steuerprofis und die, die es noch werden möchten. Über taxtalents.de können sich sowohl junge Berufseinsteiger als auch erfahrene Fachkräfte über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Steuerbranche informieren. Seien es Themen wie Ausbildung, Weiterbildung, Gehälter oder komplett neue Berufsbilder, wie eben Fibutroniker oder Buchhaltroniker. Zudem bietet Tax Talents die Möglichkeit, potenzielle Arbeitgeber aus der Steuerbranche ebenso kennenzulernen. Dadurch ist Tax Talents sowohl eine hervorragende Möglichkeit, um erste Kontakte in der Branche zu knüpfen und sich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren, als auch sich gezielt über interessante Arbeitgeber und offene Stellen zu informieren und sich über Karrieremöglichkeiten auszutauschen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Steuern und nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ciao! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern, eurem kleinen Podcast für die Vielfalt steuerlicher Berufe und die Vielfalt von spannenden Menschen, die eben jenes, nämlich irgendwas mit Steuern, machen. Heute habe ich das große Vergnügen, mit Daniel Denker zu sprechen. Hallo Daniel.
Hallo Marc, ganz vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sag mal Daniel, von wo aus erreichen wir dich heute?
Aus Oldenburg in Oldenburg, also aus Niedersachsen bei Bremen. Mhm. Aus dem Norden, deswegen moin in die Runde.
Kommst du da aus der Gegend?
Ja, genau, ich bin hier geboren, hier aufgewachsen und ich bleibe hier auch.
Das ist ja ganz schön, wenn man das sicher weiß, dass man sagt, nö, ich fühle mich da auch wohl, ich bleibe auch mal in der Gegend.
Ja. Ja, genau.
Und wie bist du in die Steuerbranche reingekommen?
Ja, ich bin beim Finanzamt angefangen tatsächlich, habe dort ein duales Studium gemacht, weil ich das unbedingt machen wollte, also irgendwas mit Zahlen im Bereich Betriebswirtschaft. Gut, dass das Finanzamt jetzt nicht so viel mit Betriebswirtschaft zu tun hat, sondern eher eigentlich mit Recht. Das ist ja eher, ich sag mal, spezielles Jurastudium, kann man ja eigentlich sagen, was man da absolviert. Das war eine kleine Überraschung. Ich habe mich am Anfang tatsächlich auch schwer getan. Soll anhaben, Buchführung und ähnliches. Es hat dann so ein halbes Jahr gedauert, bis es dann irgendwann Klick gemacht hat. Und dann hat es irgendwann richtig Spaß gemacht. Und dann, ja, war ich im Finanzamt, habe einige Abteilungen durchlaufen. War unter anderem Dienststellenleiter für Umsatzsteuer. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, ja, jetzt möchte ich doch mal nicht nur die Zahlen sehen, sondern auch das, was dahinter steckt, also den eigentlichen Betrieb. Und bin dann in die Betriebsprüfung gewechselt. Mhm. Und da war ich dann auch tatsächlich bis diesen Jahres, im Juni, habe ich dann gesagt, jetzt möchte ich doch mal die andere Seite kennenlernen. Und ja, bin seit dem 1.7. als Steuerberater und Partner einer Steuerkanzlei in Oldenburg tätig.
Okay. Das ist eine ganze Menge. Fangen wir mal vorne an. Woher kam dein Interesse für die Betriebsprüfung?
Ja, die Betriebsprüfung. Ich bin halt ein Mensch, der gerne mit anderen Menschen spricht und nicht nur am Schreibtisch sitzen möchte, sondern tatsächlich auch mal Betriebe anschauen möchte. Wie sind die Prozesse? Wie funktioniert das? Also sehr interessiert eigentlich auch am Unternehmertum. Und da habe ich dann gesagt, ja, ist ja auch ein anspruchsvoller Job, da ja die Betriebe mal auf steuerrechtliche Richtigkeit zu überprüfen. Und das war eigentlich so mein Anreiz, dann zu sagen, so, ich wechsle. Das war im Jahr 2018, genau.
Kannst du uns dann natürlich, ohne irgendwie Namen zu nennen, man kann das ja abstrakt beschreiben, mal irgendwie so ein, zwei Beispiele mitgeben, was da euch so begegnet ist in der Betriebsprüfung? Was ist sozusagen so ein, ich sag mal, normaler Fall, wo vielleicht irgendwie noch was schief lief, aber wo man sagt, naja gut, das kann doch irgendwie passieren. Und was sind dann auch so extreme Fälle, wo man sagt, okay, also da steckt schon wirklich kriminelle Energie mit drin?
Ja, tatsächlich, am Anfang prüfst du eigentlich sämtliche Branchen, Handwerk, Gastronomie und das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass da nicht selten auch mal was falsch läuft, dass vielleicht auch gar nicht Steuererklärungen abgegeben werden und diese dann auch geschätzte Steuerbescheide bekommen. Das hatte ich tatsächlich auch einmal und habe mir dann die Unterlagen angeguckt. Und ich habe mich auch gewundert, warum derjenige halt auch immer seine Steuern bezahlt hat, also aufgrund dieser Schätzungsbescheide, weil die nämlich genau die Hälfte des eigentlichen Gewinns waren. Und das habe ich innerhalb von 5 Minuten gesehen und dann war der Fall eigentlich schon rund. Also ich musste dann eigentlich nur noch der Bußgeld- und Strafsachenstelle Bescheid sagen. Strafverfahren wurde eingeleitet. Ja, und dann war eigentlich schon die Steuerfahndung da. Ne, das ist natürlich ein bisschen plump gewesen. Ja, ansonsten habe ich auch mal eine Dönerbude geprüft. Und dann ist es ja wirklich so, dass man dann ja kalkuliert, ne? Wie viel Döner wurden denn jetzt letztendlich verkauft? Und das ist natürlich schon spannend. Und das hat auch am Anfang tatsächlich viel Spaß gemacht. Irgendwann, ehrlich gesagt, nicht mehr, weil es immer das Gleiche war. Und ja, man eigentlich auch nicht wirklich was mit Steuerrecht zu tun hatte, sondern eher mit einer Sachverhaltsaufklärung und die Unterlagen waren nie gut. Ja, und irgendwann hat sich dann herauskristallisiert, dass ich dann größere Firmen geprüft habe, wo die Buchführung dann ja in der Regel auch sauber war und vernünftig war und dann hat man sich eher um rechtliche Dinge gestritten, vielleicht über Umstrukturierung, bestimmte Gestaltung, die gewählt wurden oder halt auch einfach Fehler, die der Unternehmer oder der Steuerberater gemacht hat, die man vielleicht vorher, ja, die Kanzlei vielleicht vorher nicht wusste.
Da würde mich dann aber doch noch mal ein bisschen das tiefer interessieren, sowohl die Dönerbude als auch derjenige, der seinen Steuerbescheid akzeptiert hat und eigentlich viel mehr hätte zahlen müssen. Fangen wir mit letzterem Fall an. Also nur fürs Verständnis und auch für diejenigen, die hier sozusagen vielleicht noch nicht so weit in der Ausbildung sind und das noch nicht so schnell nachvollziehen können. Also da ist ein Einzelunternehmer, würde ich jetzt einfach mal unterstellen.
Genau. Ja.
Der gibt keine Steuererklärung ab, hat aber natürlich sein Unternehmen irgendwie angemeldet.
Genau.
Und ist irgendwie tätig, keine Ahnung, Heizungsinstallateur. Weiß der Geier, was der macht. Ist ja egal.
Genau.
Und dann gibt er keine Steuererklärung ab. Das heißt, er wird dann geschätzt. Was ist dann Grundlage für die Schätzung? Sind das einfach Erfahrungswerte, was solche Berufe in der Regel verdienen? Oder was nimmt das Finanzamt da?
Ja, je nachdem, was quasi dem Finanzamt vorliegt, wenn da schon ein paar Zahlen aus der Vergangenheit oder aus der Umsatzsteuervormeldung vorhanden ist, dann kann man natürlich das nehmen.
Ja, ja.
Ansonsten ist es manchmal auch, wenn man gar nichts hat, wirklich ins Blaue hinein. Und dann ist es halt so, die Steuerbescheide können entweder geschätzt werden unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Dann hat man natürlich auch als Unternehmer jederzeit die Möglichkeit, sozusagen das Ergebnis auch wieder zu vermindern. Das sollen die Finanzbeamten aber eigentlich nicht machen. Wenn sie schätzen, dann soll das nicht unter dem Vorbehalt der Nachprüfung erfolgen. Das heißt, dann muss ich mich bewegen, muss innerhalb eines Monats quasi einen Einspruch einlegen und dann sagen, ja, das, was ihr geschätzt habt, das ist viel zu hoch und hier sind meine Zahlen.
Und üblicherweise ist das ja zu hoch, ne?
Genau, und in meinem Fall war es ja aber genau andersrum. Mhm. Die Schätzung war halt zu niedrig. Ja, aber auch dann muss ich mich beim Finanzamt melden. Aber derjenige hat gesagt, ja, ist doch schön. Ja. Ne, damit kann ich gut leben, ne? 50% von dem, was ich eigentlich sonst zahlen müsste und gut ist. Ne, und das hatte ich tatsächlich ein paar Mal.
Und woran hast du das dann gesehen? Einfach an der Höhe der Rechnung und gesagt, okay, dann ist es schon klar, dass es hier zu wenig war. Und
genau. Ich hatte einen Fall, da gab es eine Steuerberaterin, die hatte das auch alles verbucht. Ja, die Rechnung von ihr wurden aber nicht bezahlt, weil der Unternehmer nicht, ja, ich sag mal, da war nicht einverstanden, so viel Geld für einen Steuerberater zu bezahlen. Und dann hat sie gesagt, ja, dann stelle ich jetzt mehr oder minder meine Arbeit auch ein und hat das dann nicht mehr an das Finanzamt übermittelt. Aber ich hatte halt die Buchführung. Mhm. Das hatte sie schon gemacht. Ne? Und dann konnte man das tatsächlich schon erkennen.
Okay. Dann gehen wir nochmal auf den zweiten Fall, den Dönerbudenfall ein. Das stelle ich mir auch ganz witzig vor. Also zum einen, wenn man auf so ein Unternehmen draufblickt, jetzt sagen wir mal so eine kleine Dönerbude, weiß ich nicht, was macht so eine Dönerbude an Umsatz pro Jahr? Irgendwie, wenn die richtig gut läuft, muss man irgendwie 2, 3 Leute von leben können. 60.000 Euro. Ist das halbwegs realistisch?
Umsatz jetzt?
Wahrscheinlich noch viel zu wenig, ne?
Ja, ja, es ist viel, viel mehr. Und manchmal ist man selber verwundert, wie viel Umsatz auch in so einer Dönerbude oder in so einer kleinen Pizzeria oder einer Imbissbude erwirtschaftet werden kann. Das ist teilweise, ja, echt, echt heftig. Und wenn man dann auch mal das aufsummiert, letztens habe ich in der Zeitung gesehen, das war bei uns hier oben im Norden in Emden, da wurde eine Fischbude quasi hops genommen von der Steuerfahndung. Und da ging es auch, ich meine, es war, wenn ich mich richtig erinnere, 6 Jahre rückwirkend, über 500.000 Euro Steuern.
Nur Steuern? Okay.
Nur Steuern. Ne, also ne, Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer.
Mhm.
Das ist schon krass, ne? So eine Fischbude.
So eine Fischbude. Okay, also deutlich mehr muss ja auch, sagen wir mal, irgendwie, weiß ich nicht, 365 Tage im Jahr mal 800 Euro Umsatz am Tag. Das sind irgendwie 120 Döner, je nachdem, was der Döner noch kostet. Da sind wir schon in einem realistischeren Umfeld. Okay, dann sind wir bei Adam Riese, einer guten 250.000 Umsatz. Jetzt könnte ich da drauf blicken und sagen, okay, jetzt muss ich erstmal gucken, ob sozusagen Umsatz und Wareneinsatz irgendwie halbwegs im Verhältnis zueinander stehen, ob das plausibel ist. Das ist aber natürlich nur eine sehr kursorische Prüfung. Wie würde man da üblicherweise vorgehen?
Genau, das machen manche Prüfer so, ne? Die gucken sich die Aufschlagsätze an und dann gibt's ja dann ja auch die Daten vom Bundesamt für Statistik und dann ist ja die Frage, okay, kann ich nach diesen sogenannten Richtsätzen dann auch eine Richtsatzschätzung machen? Das ist ja momentan auch tatsächlich strittig und beim Bundesfinanzhof anhängig. Aber ansonsten würde man halt kalkulieren. Man sagt, okay, das ist so der erste Aufhänger, ist irgendwie komisch. Und dann guckt man sich als erstes vielleicht die Einnahmenseite an. Sind die Einnahmen richtig aufgezeichnet worden? So, die nutzen ja alle eine Registrierkasse, meistens. vielleicht auch eine offene Ladenkasse. Und dann wird halt geguckt, ist die Einnahmenseite richtig? Und im Vorfeld kann der Betriebsprüfer natürlich auch oder auch mit Kollegen, Kolleginnen Probeessen machen.
Ja.
Das heißt, undercover vor Ort mal einen Döner bestellen, vielleicht noch einen Lammertschuhen, irgendwelche Getränke und dann gucken, was der Inhaber macht an der Kasse oder der Angestellte. Wird das überhaupt in die Kasse eingetragen?
Ja.
Ist die Kasse die ganze Zeit auf? Das wird dann dokumentiert. Dann wird sich dahingesetzt. Dann wird vielleicht kurz beobachtet, was noch in der Zeit bestellt wurde von Kunden. Vielleicht auch haben manche was zum Mitnehmen genommen, bestellt. Hinsichtlich dann auch der Steuersätze, was ja interessant sein kann, 7%, 19%.
Mhm.
Genau, und dann wird möglicherweise auch kalkuliert. Es wird geguckt, wie viel Dönerfleisch ist eingekauft worden, wie viel Getränke wurden eingekauft. Und dann wird das quasi gegenübergestellt, also quasi kalkuliert. Und dann, ja, wenn man in der Schätzung ist, die Schätzung ist nie richtig. Das ist so, es ist ja nur ein Schätzwert. Die Schätzung soll auch keine Strafschätzung sein. Also von wegen hier, du hast alles falsch gemacht, deswegen hauen wir da jetzt richtig oben was drauf. Sondern es soll eigentlich die tatsächlichen Werte widerspiegeln. Und meistens kommt man nicht zu einer Vollschätzung. Das heißt, alles ist ein Murks, sondern eher, okay, wir haben von dir eine Buchführung. Das ist quasi die Untergrenze. Aber das ist halt nicht vollständig. Da fehlen Dinge. Mhm. Also müssen wir da oben was draufpacken.
Mhm.
Das war dann so der einfachste Betriebsprüferjob, wenn man jetzt die Gastronomie geprüft hat.
Also auf gut Deutsch, da waren jetzt irgendwie nur 80% in den Büchern.
Das wäre schon gar nicht so schlecht, genau.
Ja. Okay, ich verstehe.
Ja, genau. Ja. Ja, das kommt dann auch drauf an, aber ja, und dann streitet man sich. Ne?
Ja.
Ist die Schätzung jetzt der Höhe nach richtig, dann gibt es vielleicht eine Gegenkalkulation, ne? Da wird gesagt, naja, Moment mal, ne, wenn wir jetzt vielleicht nicht die Dönerbude nehmen, sondern vielleicht das griechische Restaurant, ja, da hat man vielleicht einen Uso kalkuliert, aber ja, Moment mal, da gibt es doch einen kostenlosen Uso vorm Essen, nach dem Essen, bisschen Schwund, ne, bisschen Verderb.
Bisschen was beim Chef.
Ja, und Mitarbeiter essen natürlich auch mit vielleicht Familienangehörige und dann geht es dann halt um solche Diskussionen. Und ich habe zum Glück, das waren alles Prüfen vor Corona, weil die Jahre Corona 2020, 2021 ist natürlich schon schwieriger zu prüfen, muss man einfach sagen, weil mit Lockdown und ja, da war das alles ein bisschen anders.
Ja, verstehe. Und sag mal, also ich hatte jetzt auch neulich wieder so einen Fall, ich habe aus geschäftlichem Anlass irgendwie Sushi geholt und habe das telefonisch bestellt. Da hieß es schon, nur Barzahlung?
Ja.
Alles klar. Und dann kam ich dahin und sag, sorry, also ich bräuchte einen Bewirtungsbeleg, weil es halt sonst irgendwie auch blöd, brauche ich halt in dem Fall. Ja, und dann siehst du so diese Enttäuschung in den Augen und dann kriegst du den Bewirtungsbeleg, aber natürlich.
Ja, genau, das ist tatsächlich, das ist der Klassiker. Und ich meine, der Unternehmer, der wird natürlich gelesener, ne? Das ist einfach so, das wird alles transparenter. Wir haben das mit der Kasse, das heißt diese zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung mit der TSE, dass auch alles eigentlich nicht manipulierbar ist, mehr oder minder. Dann natürlich auch, dass diese Kassen jetzt ab nächstem Jahr auch gemeldet werden müssen. Dann gibt's ja die Kassennachschau, dass unangekündigt da mal vorbeigeschaut wird und sich die Kasse angeguckt wird. Ja, wenn wir jetzt mal so große Plattformen nehmen wie Lieferando.de, wo ja die meisten auch Dönerbuden oder auch eine Pizzeria oder wer auch immer sich ja auch listen lassen, dass man da ja drüber bestellen kann. Lieferando.de ist jetzt ja auch verpflichtet, die Umsätze, die ihre Händler, also oder beziehungsweise ihre Restaurants dort umsetzen, auch zu melden an das Bundeszentralamt für Steuern. Kriegt das Finanzamt natürlich dann irgendwann und kann natürlich dann auch abgleichen, passt das denn?
Ne? Mhm.
Und das sind natürlich schon Entwicklungen, dass das schwieriger ist, da vielleicht am Fiskus vorbei zu wirtschaften.
Was sind denn da eigentlich so Straferwartungen? Also ich sag mal, du hast eben schon gesagt, ach, 80% in der Kasse wären ja schon ganz gut. Jetzt nehmen wir mal den Fall an. Was droht denn da so Restaurantbetreibern und natürlich auch allen anderen Unternehmern? Wir sprechen ja jetzt gerade nur über die als Beispiel. Wenn dann irgendwie rauskommt, okay, also war jetzt doch irgendwie ein bisschen blöd gelaufen.
Kann man tatsächlich pauschal nicht sagen. Natürlich hängt das von der Summe ab. Es hängt davon ab, ob der Unternehmer während der Betriebsprüfung auch mitwirkt.
Mhm.
Er auch sagt, ja, ich habe da vielleicht nicht alles richtig gemacht. Ich habe vielleicht die Kasse nicht immer richtig bedient und wirkt mit und versucht sozusagen, das auch aufzulösen. Dann ist es so, dass der Betriebsprüfer vielleicht am Ende des Tages eine Meldung macht zur Bußgeld- und Strafsachenstelle und dann wird entschieden, je nach Summe, ob da jetzt ein Strafverfahren eingeleitet wird und wenn ja, wie hoch dann letztendlich die Strafe dann auch ist. Und dann hängt es auch ein bisschen davon ab, es gibt andere Bereiche, zum Beispiel sind China-Restaurants in der Vergangenheit auch häufig so gewesen, dass sie zum Beispiel Software eingesetzt hatten in der Kasse, die aktiv manipuliert hat, also quasi das Ergebnis aktiv auch irgendwie manipuliert hat letztendlich. Und das ist natürlich eine andere Art krimineller Energie, als wenn ich ab und zu mal ein paar Scheine nicht in die Kasse gebe oder eintippe, sondern das in private Portemonnaie stecke. Ne? Das ist, würde ich auch nochmal persönlich unterscheiden. Oder beim Handwerker, der da mal vielleicht irgendwo privat was schwarz gemacht hat, ist eine andere Dimension, als wenn ich Scheinrechnung habe und mir daraus die Vorsteuer ziehe. Ne, aus Rechnung, die, also die es gar nicht gibt oder Leistungen, die gar nicht bezogen worden sind. Da will ich schon einen Unterschied machen. Und dann immer die Frage, gibt es eine Verdunklungsgefahr? Werden die Sachen vielleicht weggeschmissen und man kann es nicht mehr wirklich aufklären? Dann kann es natürlich sein, dass die Steuerfahndung dann kommt. Ich habe es versucht, in der Regel vernünftig ohne Steuerfahndung zu lösen. Ich hatte auch nicht so viele Fälle, die davon betroffen waren, weil ich relativ schnell dann vernünftige Unternehmer prüfen durfte, wo es dann wirklich nur um rechtliche Fragestellung ging.
Ja. Ja.
Und vielleicht mal ein krasses Gegenteil. Ich habe auch im Bereich des Handwerks, Baubranche auch schon Geld ausgezahlt, weil Betriebsprüfung ist nicht nur Geld reinholen, sondern es ist nicht nur zu Ungunsten, sondern auch zugunsten zu prüfen. Und das hatte ich tatsächlich auch schon.
Dass sich da jemand einfach mal zu seinen eigenen Ungunsten verrechnet hatte.
Genau, es war ein Beraterfehler vom Steuerberater in der Umsatzsteuer. Das war natürlich für den auch nicht so cool. Und dann, habe ich das aber geprüft und dann gibt es halt Geld wieder. Ne? Das ist dann ja auch der gesetzliche Auftrag gewesen.
Cool. Jetzt sind wir ein bisschen tief in deinen alten Job reingekommen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen die Überleitung finden in deine neue Tätigkeit. Du hast gesagt, du bist Mitte diesen Jahres dann gewechselt und hast dich als Steuerberater selbstständig gemacht. Erstmal die Frage, geht ja auch nicht ohne weiteres. Irgendwie muss man ja auch so eine Steuerberaterprüfung noch bestehen und sozusagen auch die offizielle Befähigung zur Steuerberatung erwerben. Wie hast du das angestellt?
Genau, also ich habe 2014 dann mein Diplom Finanzwirt abgeschlossen beim Finanzamt. Dann ist man ja schon ziemlich gut vorbereitet eigentlich für die Steuerberaterprüfung. Hab dann aber in 2015 noch einen Master gemacht in Freiburg in Taxation, also Steuerwissenschaften, um vielleicht nochmal so einen anderen Blick auf die Dinge zu bekommen. Und da war für mich relativ schnell klar, ich möchte so früh wie möglich das Steuerberaterexamen angehen, unabhängig davon, ob ich nachher rausgehe oder nicht. Deswegen habe ich dann 2017, das war der frühestmögliche Zeitpunkt, im Oktober 2017 die schriftliche Steuerberaterprüfung geschrieben. Mündliche Prüfung hatte ich dann im Februar 18. Aber ich bin dann erstmal noch in der Finanzverwaltung geblieben. Ich habe dann Finanzbeamte noch parallel ausgebildet als Dozent und war dann auch sehr viel in der Aus- und Fortbildung für Steuerberater tätig. Also schon unternehmerisch parallel unterwegs gewesen als Dozent, habe Videos gemacht, habe Aufsätze geschrieben, auch für ein IWW. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, na, jetzt musst du dich mal entscheiden. Möchtest du den Weg noch gehen? Möchtest du die andere Seite sozusagen noch kennenlernen, die du eigentlich ja bisher nur aus vielleicht der Fortbildung kennst? Oder bleibst du in der Finanzverwaltung? Ja, und dann muss es natürlich auch mit den Menschen richtig passen. Also ich habe mir lange Gedanken gemacht. Ich habe viele Gespräche geführt, viele Vorstellungsgespräche. Für mich war klar, ich bin kein Angestellter, also kein Typ Angestellter. Ich möchte lieber selbstständig sein, aber auch nicht alleine.
Mhm.
Steuerrecht ist sehr komplex und auch so einfache Dinge, die mich da bewegt haben. Du möchtest mal einen Urlaub, ne? Da willst du nicht gestört werden. Was ist, wenn du mal krank bist? Solche Themen halt auch. Ja, und dann habe ich mich mit zwei anderen Steuerberatern zusammengetan. Der eine hatte schon sehr lange eine Kanzlei, der andere war ein angestellter Steuerberater. Und dann haben wir gesagt, wir tun uns zusammen. Ja, wir haben auch Mitarbeiter und ja, seit 1.7. sozusagen in Oldenburg dann zusammen in der Kanzlei Denker, Erbs und Rolles. Ja, und da machen wir quasi das ganz klassische Geschäft, das Mittelstandsgeschäft. Dort haben wir zwar keine Dönerbuden, die wir betreuen, aber wir haben dort, ja, wir haben Ärzte, wir haben Handwerker, Handel, Apotheken, ganz eigentlich, ja, den klassischen Mittelstand. Steuererklärung, Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss. Und ich bin ja ein bisschen anders ausgebildet. Ich bin ja eher so von der rechtlichen Seite, so die Programme DATEV und Agenda, da bin ich ja nicht mit aufgewachsen, die kenne ich so auch nicht. Und ich kümmere mich dann halt gerade um so Themen wie Betriebsprüfung ne? Oder halt, ja, das Streit mit dem Finanzamt, das sollte man lösen. Oder ich bekomme ab und zu mal Aufträge von anderen Steuerberatern, die sagen, ich habe hier einen komplexen Fall, könntest du den bitte nicht übernehmen? Auch Betriebsprüfungsfälle und natürlich auch, ja, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, was ich jetzt ja machen darf, Optimierung, Gestaltung, was kann man machen, um ja ein steuerlich gutes oder optimalstes Ergebnis rauszubekommen?
Mhm. Wahrscheinlich ist so die Risikosphäre oder anders formuliert, Wahrscheinlich das Risiko, sich gerade mit einer Steuerberatung selbstständig zu machen, relativ überschaubar. Erst recht, wenn man Kollegen hat, die schon im Markt unterwegs sind, oder? Also ich habe den Eindruck, dass fast alle Steuerberater sehr viel zu tun haben und es jetzt wenige gibt, die sagen, boah, also ich bräuchte jetzt schon unbedingt noch mal ein paar Aufträge.
Das stimmt, Arbeit ist genug da. Die Frage ist halt, hat man auch Mitarbeiter, die da mitziehen, ne? Dass man auch ein Team hat, dass man das auch abarbeiten kann. Und da trennen sich manche Steuerberater von gewissen Themen ja auch und sagen, ich habe keine Lohnfachkräfte bei mir, also biete ich auch keinen Lohn mehr an, weil ich als Steuerberater kann es selber nicht.
Ja.
Und dann spezialisiert man sich vielleicht auch schon auf gewisse Branchen und sagt, ich nehme nicht mehr alles an. Auch das haben wir. Also wir haben einen Schwerpunkt, ist der E-Commerce, das ist der Onlinehandel und das sind die Influencer, weil mein Kollege, mein Partner auch vorher in der Kanzlei schwerpunktmäßig damit zu tun hatte. Und dann ist es natürlich ein bisschen einfacher, gerade wenn man auch schon Mitarbeiter hat. Das war bei uns ganz gut. Ja, und dann aber auch die Frage, warum habe ich denn so viel zu tun? Vielleicht liegt das auch daran, dass ich noch nicht so digital aufgestellt bin, wie es vielleicht sein sollte, oder die Mandanten vielleicht auch nicht so mitspielen, wie sie mitspielen sollten. Das ist ja auch das, was ich jetzt quasi feststelle, dass das ganz, ganz unterschiedlich ist. Und häufig liegt es auch an der Kommunikation, dass die Mandanten gar nicht wissen, warum man sowas macht. Also zum Beispiel manche Mandanten wissen nicht, warum es nicht gut ist, wenn sie am 9. erst die Unterlagen eines Monats einreichen. Denken sie, ist doch noch fristgemäß, ne? Am 10. muss die Voranmeldung fertig sein. Die denken aber nicht daran, dass da ja ein Mitarbeiter sitzt, der jetzt, wenn der von allen am 9. eines Monats die Unterlagen kriegt, das ja gar nicht schaffen kann. Und dass das für den totaler Stress bedeutet. Totalen Stress bedeutet. Und deswegen, wenn man da mit dem Mandanten mal in Kommunikation tritt und sagt, das wäre schön, wenn du bis zum 20. des Vormonats das einreichst, weil dann hat der Mitarbeiter auch die Möglichkeit, das vernünftig zu machen, dann fällt. Also, ich habe das echt nicht gedacht, aber viele wissen das tatsächlich gar nicht. Die gucken nur so auf ihre eigene Frist und sagen, naja, am 9. ist ja noch fristgemäß. Aber was das in der Kanzlei auslöst, ist vielen gar nicht bewusst. Und wenn man denen das sagt, dann machen das viele auch.
Gibt's was, was du sozusagen Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern mit auf den Weg geben würdest gerade? Was sind so die Trends der Zeit? Worauf sollte man einen Blick haben?
Also generell würde ich tatsächlich erstmal sagen, am Ball bleiben. Nicht, auch wenn es am Anfang nicht klappt, auch weil man sich am Anfang schwer tut und sagt, ich finde also keinen Bezug dazu, ich habe das große Ganze noch nicht verstanden. Das ist keine Seltenheit. Und das ist bei mir auch so, ist mir auch nicht sozusagen am Anfang gleich gefallen, aber es ist kein Sprint, es ist eher ein Marathon, den man da hat. Aber wenn man bis zum Ende hin durchzieht, dann hat man ein sehr, sehr wertvolles Wissen, egal ob man nachher in der Branche bleibt oder nicht, auch wenn man irgendwann sagt, ich möchte vielleicht mich selbstständig machen mit etwas ganz anderem, habe ich natürlich erstmal wirklich tolles Wissen mir angeeignet. Und das Zweite wäre halt, nicht nur im fachlichen Bereich zu arbeiten, im steuerrechtlichen, sondern sich vielleicht auch im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Tools fortzubilden. Da ist sehr viel Bedarf und eigentlich stehen die Chancen in unserem Berufsstand und Berufszweig, die Chancen sind so groß, dass man so viele unterschiedliche Dinge machen kann, wenn man da Lust drauf hat. Nur da muss man sich vielleicht auch mal austesten und sagen, okay, was macht mir Spaß? Macht mir eher das juristische Arbeiten Spaß? Ohne vielleicht Mandantenkommunikation, weil ich vom Typ Mensch so bin, gibt es tolle, natürlich Möglichkeiten, sich dort auszuleben und auszutoben. Genauso, ja, ich bin eher der gerne kommunikative Mensch. Ich möchte vielleicht gar nicht so viel juristisch arbeiten, sondern eher den Mandanten an die Hand nehmen und sagen, wie er was vielleicht verbessern kann. Und da muss man sich einfach so, ja, die Stärken mal herauskristallisieren und dann mit den Vorgesetzten einfach mal sprechen und sagen, man möchte vielleicht mehr in den Bereich, ob das nicht vielleicht möglich ist.
Wunderbar, vielen herzlichen Dank, Daniel. Das hat Freude gemacht.
Ja, gerne, vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.